So, guten Morgen zusammen von meiner Seite. Danke für die Einleitung, Vorbereitung. Danke dem Worship-Team hier. Ich finde es mutig und toll, dass ihr spontan so hier aufgetreten seid. Ja, wir befinden uns in einer Predigtreihe zu dem Thema Gottes Geschichte in Ephesus mit verschiedenen Untertiteln. Und der Titel heute ist »Ein solides Fundament legen«. Als wir in Rumänien gelebt haben, haben wir gemerkt, das Dach von unserem Haus, wir waren dann Miete irgendwo, das Dach war nicht mehr gut, also musste ein neues Dach drauf. Und dann haben die Leute gesagt, ja, wenn wir schon ein Dach drauf machen, dann wollen wir das ausbauen, dass ein Wohnraum da oben ist. Aber dann kam der Architekt und sagte, nee, geht nicht, ne? Die Mauern sind viel zu schwach, wir brauchen ein besseres Fundament. Weil wir dann den Wohnraum haben wollten, haben wir gesagt, wir verstärken das Fundament, indem wir außen Säulen hinbauen und eine Betonplatte oben, die das Ganze trägt. Also Fundament wissen wir alle, das ist so wichtig. Ne? Fundament ist für die Gemeinde wichtig. Wenn wir sagen, ja, wir sind zufrieden damit hier im Grützpunkt, dass wir hier 200-300 Leute sind. Das ist schön, wir freuen uns jeden Sonntag, dass wir zusammen sind, ist nett. Dann ist es okay, dann brauchen wir am Fundament nicht arbeiten. Wenn wir aber sagen, wir haben in unserem Leben erlebt, dass es so einen Unterschied macht, Jesus zu kennen oder Jesus nicht zu kennen, diesen Unterschied sollen andere Leute auch erfahren um uns herum. Denk mal kurz nach über dein Leben, an die Zeit, wo du Jesus kennengelernt hast. Ich habe vor ein paar Monaten mit Priska mich unterhalten, ne? Und mich hat das so angesprochen, schon ein paar Jahrzehnte her, wo du das erlebt hast, ne? Aber das lebt immer noch in dir. Und ich denke, so gibt es wahrscheinlich viele hier, die sagen, ich erinnere mich noch an diese Zeit und es hat so einen Unterschied gemacht. Lass uns mal kurz über diese Zeit nachdenken, weil wir Jesus ganz frisch kennengelernt haben, was das für uns bedeutet hat. Hat es einen Unterschied gemacht? Bei manchen war es wahrscheinlich ganz so schnell passiert, bei manchen war es ein Prozess. Das ist nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass wir erkennen, es gibt einen Unterschied, ob wir mit Jesus leben oder ob wir ohne ihn leben. Ich sage nicht, der Unterschied ist Christsein oder Nicht-Christsein. Ich mag diese Formulierung nicht. So viele nennen sich Christen und leben so, als ob Jesus gar nicht für sie gestorben wäre. Also, das Wichtige ist, wir kennen aus unserem Leben viele. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne diesen Unterschied noch nicht, dann fang an, mit Jesus darüber zu reden und sag, ich will diesen Unterschied erleben. Sibylle und ich haben uns diese Woche mit einer Person getroffen. Die ist eine Jesus-Nachfolgerin, geht durch ganz, ganz schwierige Zeiten, hat Hoffnung verloren und ganz entmutigt. Und wir haben gesprochen, haben längere Zeit gebetet und dann ihr Gesicht gesehen, hat neu gestrahlt. Ich bin wieder neu mit Jesus verbunden. Und ich denke, dieser ganze Prozess, Jesus zu kennen und immer wieder neu mit Jesus verbunden zu sein, das macht so einen Unterschied. Wir waren im Urlaub und da waren Rumänien, schönen Teil Europas. Und dort, wo wir waren, auf diesem Schiff im Donaudelta, waren auch andere Leute. Und einer der Gäste dort schafft für die Regierung in Deutschland. Ne? Und es war interessant, wir kamen dann gleich am ersten Abend ins Gespräch und er hat mit Jesus nicht so viel am Hut. Und wir haben uns so näher kennengelernt und für mich ist es immer wichtig, wachsam zu sein. Ne? Ich renne nicht rum und sage, hey, ich glaube an Jesus, aber ich versuche, wo Leute sind, zuzuhören, zu verstehen, was beschäftigt sie, was sie erleben. Und dann haben wir uns ausgetauscht und er fragt ja, ja, warum, wie kommst du dazu, Theologie zu studieren? Er sagt, willst du es wirklich wissen? Bist du sicher? Dann habe ich meine Geschichte erzählt, ne, wie ich Jesus kennengelernt habe auf einer Reise, die wirklich intensiv war. Ne. Ich war vorher ganz weit weg von Gott und Kirche und Jesus, gar nichts damit am Hut gehabt. Ne. Eher mit Drogen und Horoskop und sonstigen Dingen. Und dann sagt Jesus, jetzt rette ich dich aber. Ne. Und dann hat er am nächsten Tag mir noch gesagt, ich habe heute Nacht nochmal über deine Geschichte nachgedacht. Das bringt mich wirklich zum Nachdenken. Das ist eine interessante Geschichte. Wir können Menschen nicht mit Jesus bekannt machen, wir können aber von Jesus erzählen, dass der Heilige Geist ihnen Jesus vor Augen malt. Und stellt euch vor, Menschen in deinem Umfeld machen diese Erfahrung, die die meisten von uns gemacht haben. Das Licht geht an, Hoffnung, mein Leben hat einen Sinn, mein Leben hat eine Bestimmung, meine Schuld geht weg von mir, meine Gebundenheit geht weg von mir. Glaubt ihr, dass das möglich ist? Dafür ist Jesus gekommen. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Herzschlag von Jesus. Und wir als Kreuzpunkt hier haben uns seit Monaten jetzt damit beschäftigt, wie wir diese Vision, ihr kennt die Broschüre. Die Broschüre heißt, alles okay? Dankeschön. Jungs, ihr macht das so gut. Vielen Dank. Der Sound ist besser jetzt. Ja, höre ich auch. Als Kreuzpunkt haben wir diese Broschüre seit einigen Jahren. Ne? Was wollen wir? Unsere Vision heißt ein Bild in der Zukunft, ein Zielfoto. Wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes durch uns hinausgetragen wird in Wettingen und Baden und darüber hinaus, vielleicht auch in der Nation und anderen Plätzen, vielleicht auch in andere Länder. Und wenn man das so beschreibt, was ist das? Was heißt es, dass die Herrlichkeit Gottes hinausgetragen wird? Man kann es ganz einfach zusammenfassen. Herrlichkeit Gottes kommt da, wo Menschen sagen, Jesus, jetzt habe ich dich erkannt. Du bist der Sohn Gottes. Du bist gestorben für mich. Du hast für all meine Schuld bezahlt. Und weil ich selber mich nicht retten kann, komm du in mein Leben. Und diese Phase der Wiedergeburt, diese Phase, wo das Licht angeht, wo ein Mensch erfährt, Jesus liebt mich, Jesus hat für alles bezahlt, Jesus hat mich erkauft, die Tür ist offen, ich habe Zugang zum Vater, das kann man als Herrlichkeit beschreiben. Diese Erfahrung, dieses Erleben, was Jesus getan hat. Übrigens ist das das Fundament der Gemeinde. Ne? Als Jesus seine Jünger gefragt hat, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Kamen verschiedene Antworten. Und Petrus, ich weiß, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Und Jesus sagt, was du jetzt gesagt hast, das hast du nicht in der Schule gelernt. Das hast du auch nicht in der theologischen, bei den Rabbis gelernt. Das hat dir mein Vater am Himmel offenbart. Und dann sagt Jesus, und auf dieses Fundament der Offenbarung des Messias werde ich meine Gemeinde bauen. In anderen Worten, das Fundament der Gemeinde, die Jesus baut, ich rede nicht von Institution, das Fundament einer Institution sind vielleicht Programme, die wir machen oder Glaubensbekenntnisse, aber das Fundament der Kirche, die Jesus baut, ist das, was er vor 2000 Jahren gesagt hat. Du hast den Messias erkannt, den Heiligen Gottes, den Sohn Gottes, darauf baue ich meine Gemeinde. Kreuzpunkt soll eine Gemeinde sein, die von Jesus gebaut wird, die nicht von Menschen gebaut wird, die keine Institution ist, die nicht von Programmen bestimmt ist. Kreuzpunkt ist von Jesus vor 101 Jahren zur Geburt gebracht worden, damit in dieser Gemeinde auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Menschen diese Erfahrung machen. Wir haben den Messias kennengelernt, den Gesandten Gottes, der unsere Sünden vergibt, der unsere Gebrechen heilt, der die Ketten zersprengt, der die blinden Augen öffnet. Und das ist das Thema am Kreuzpunkt. Das ist der Grund, warum Kreuzpunkt existiert, damit wir das erleben, damit es hinausgetragen wird und damit Leute hierher kommen, das hier erleben. Und als Gemeindeleitung haben wir uns schon ordentlich damit beschäftigt, wie wir das praktisch die nächsten Jahre tun können. Und das ist jetzt nicht von heute auf morgen alles anders. Wir sind auf einem Weg und der Weg war gut bisher und wir werden den Weg weitergehen, aber wir werden den Weg jetzt neu fokussieren, dass wir sagen, ja Jesus, wir wollen Jünger machen, das ist dein Auftrag. Und in dieser Gemeinde in Ephesus kann man so gut sehen, wie Paulus Jünger gemacht hat. Übrigens, wo hat es Paulus gelernt? Von Jesus, ne? Jesus ist ihm erschienen. Er hat gesagt, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Du wirst Jünger machen unter den Nationen. Paulus hat es verstanden, hat es angewandt. Nicht perfekt, aber ich würde sagen, schon sehr gut. Ne? Und er hat es in Ephesus gemacht, in verschiedenen anderen Städten. Ephesus, darüber hat Micha sehr eindrücklich gepredigt hier bei der Einführung zum Thema. Ephesus ist ein Platz, sagen wir 250.000 Einwohner, ganz schön groß. Ein Platz, der eine Mischung war. Damals war es noch am Meer mit Hafen. Wer von euch war schon mal in Ephesus zufällig? Es gibt ein paar Pilgrims, ne? Okay. Ihr habt es gesehen, heute nicht mehr am Hafen, aber eine der besten Ausgrabungen eigentlich der Antike im Mittelmeerraum. Und diese Stadt war bekannt dafür, dass es dort den Tempel der Artemis gab oder der Diana, eines der Weltwunder der Antike, ein fantastischer Bau, viele Säulen, alle wunderbar und so. Und in diesem Tempel, da sind auch gewisse Sachen passiert. Da wurde Diana angebetet, eine Göttin. Und häufig war es so in der Antike, auch so in Ephesus, dass Anbetung verbunden war mit Prostitution. Es gab viele Tempelprostituierte. Also was wir heute als Pornografie haben, ist ein Problem. Aber dort Tempelprostitution ist ein schlimmes Problem gewesen. Das heißt, diese Kombination von dämonischen Mächten, Anbetung von Götzen mit Prostitution, das hat dämonische Power. Und gleichzeitig waren die Einkommen der Stadt, der Reichtum der Stadt, Ephesus war sehr reich, lag in wichtigen Handelswegen, Nord-Süd, Ost-West und Seeweg. Ephesus war reich, war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich und hatte diese Kombination von dämonischer Power, verbunden mit Prostitution, sexueller Unmoral und wirtschaftlicher Macht in den Händen der Leute, die auch mit dem Tempeldienst zu tun hatten. Und versetz dich mal kurz in die Situation von Paulus. Jesus bekannt machen. Nee, nach Ephesus, da würde ich lieber nicht hingehen. Ne? Da ist ja wirklich so eine Festung da, so viele Widerstände. Die Leute haben ganz anderes im Kopf. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt in Konstanza. Konstanza ist eine Stadt am Schwarzen Meer, Hafenstadt, 300.000 Leute oder plus 350.000 Einwohner, war lange in türkischer Hand bis 1870. Und keine Gemeinde in dieser ganzen Region ist größer als 100 Leute. Als wir eine Bibelschule hatten, haben wir Bibelschüler mit hingebracht, haben von Jesus erzählt. Und die Leute haben uns zum Teil gesagt, habe ich persönlich erlebt, lieber gehe ich in die Hölle, als dass ich meinen orthodoxen Glauben lasse. Was habt ihr uns hier zu sagen mit eurem Jesus-Glauben? Ne? Und so ist das Klima dort. Ne? Und da habe ich am Sonntag auch gesagt, Leute, Dobrodja, es gibt 0,5% sind wiedergeboren, ganz wenig. Und was Paulus in Ephesus geschafft hat, kann er in Konstanza schaffen, kann er auch hier in Dobrodja, in Wettingen, Baden, in der ganzen Region hier im Aargau schaffen. Gott ist lebendig. Warum ging Paulus nach Ephesus? Das wissen wir nicht genau. Wir wissen aber, dass Paulus ein tiefes Verständnis vom Herzen Gottes hatte. Können wir die Folie bitte sehen? Das Herz Gottes. Was Paulus hier schreibt in Epheser, wir blenden jetzt manchmal den Brief ein. Ne? Der ist übrigens, Paulus war 52 in Ephesus. 10, 12 Jahre später hat er den Brief geschrieben. Und ich denke, den Brief immer wieder einblenden zu lassen, hilft uns ganz stark, das zu verstehen, was Paulus im Herzen bewegt hat und was er auch investiert hat in die Leute. Das Resultat war, wir sehen diese Stadt, die Micha beschrieben hat, ja, mit all diesen Festungen und Widerständen. Und dann sehen wir, dass in dieser Stadt vielleicht mit die stärkste Gemeinde zur Zeit von Paulus war. Es gibt Missionswissenschaftler, die sagen, wahrscheinlich hat die Gemeinde später 30.000, 40.000 Leute gehabt. Das heißt, der Einbruch von Gottesreich in diese Stadt war gewaltig. Und es heißt, ganz Asien damals, Kleinasien, ein Umkreis von 500 Kilometer von Ephesus, ohne unsere Verkehrsmittel. Ohne Internet, ohne WhatsApp, ohne Zoom. Diese Menschen haben das Evangelium gehört. Warum? Weil in Ephesus etwas passiert ist, wo Jesus so stark bekannt gemacht wurde, dass die Leute gesagt haben, wo immer sie hingingen, nach Galatien, Kolosse, wir haben die Briefe, da sind Gemeinden entstanden, weil Leute aus diesen Regionen dort waren und dort Jesus kennengelernt haben. Und nicht Jesus als eine neue Religion, sondern Jesus als den Retter, als die Hoffnung, als das Licht der Welt, als den, der Schuld vergibt, der Ketten sprengt, der Augen öffnet. Und diesen Jesus haben sie bekannt gemacht. Was hat im Herzen von Paulus gelebt? Und das war der Herzschlag der Gemeinde von Ephesus. Epheser 3, 9 und 10. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Es ist für mich wichtig, dass wir dieses Jetzt verstehen. Das heißt, es gab eine Zeit, wo Gottes Pläne auch im Alten Testament verborgen waren. Es waren nur kleine Lichtstrahlen waren da, aber das große Bild war nicht bekannt. Und jetzt tritt einer auf, Paulus, der sagt, jetzt ist es offenbar. Und was soll passieren? Den Mächten, Gewalten, man kann sagen, den Mächten in der unsichtbaren Welt und den Menschen in der sichtbaren Welt soll durch die Engel die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit offenbart werden. Nicht durch die Engel. Durch wen? Durch Kreuzpunkt. Durch den Leib Christi. Und wir haben nicht eine extra Berufung, sondern diese Bestimmung gehört dem Leib Christi. Wir sind für uns Kreuzpunkt. Wir haben zu verstehen, was es für uns heißt, dass wir eine göttliche Bestimmung haben. Durch uns, durch Kreuzpunkt, soll die vielfältige, unbeschreibbare Weisheit Gottes, nämlich seinen Sohn auf die Erde zu bringen, ihn als Lamm abschlachten zu lassen, dass der Vorhang aufgeht, dass Hoffnung kommt, dass die Herrschaft Gottes hier sich manifestiert. Das ist die fantastische Weisheit Gottes, die jetzt offenbar ist. Und das Jetzt geht schon seit 2000 Jahren. Es ist jetzt offenbar. Und wie soll das bekannt werden? Durch die Gemeinde. Das ist der Grund, warum Kreuzpunkt seit 101 Jahren existiert. Dass durch uns, es ist schon passiert, es passiert heute und es wird noch mehr passieren in der Zukunft. Das ist die Bestimmung, das ist die DNA, das ist die göttliche Same in uns, dass die Gott bekannt gemacht wird, Jesus in dieser Region. Das war der Herzschlag von Paulus. Und weil er das im Herzen hatte als Offenbarung, deshalb konnte er auch sich einen Platz raussuchen wie Ephesus, der wirklich schlimm war. Frage, haben wir heute auch Festungen, Widerstände, Blockaden gegen Gottes Reich hier in unserer Region? Gottesdienst gibt es ja nicht mehr, ne? Prostitution ist nur so in manchen Ecken so inoffiziell. Gibt es irgendwelche Blockaden noch heute in Wettingen-Baden gegen das Reich Gottes? Ihr dürft mir gerne ein paar zurufen, die ihr so wahrnehmt oder kennt oder seht. Gleichgültigkeit. Bitte? Gleichgültigkeit, danke. Ist ein richtiger Götze, ne?
Individualismus.
Finanzielle Sicherheit. Danke. Bitte?
Grundsätzlich der Wohlstand.
Wohlstand. Für den wir einerseits dankbar sind, aber andererseits aber auch wissen, der hat eine andere Seite noch. Ne?
Egoismus.
Egoismus, Individualismus, Herzenshaltungen, ja.
Unkenntnis.
Habe ich das richtig verstanden? Unkenntnis, ja, es ist so.
Intoleranz, wo Intoleranz umgekehrt wird. Also, denke ich, so
und so. Toleranz, ja, Intoleranz verkauft hat. Toleranz,
ja. Ja, genau, Intoleranz, Bevölkerung, wo quasi als Toleranz verkauft wird.
Ihr dürft alles glauben, aber wenn du sagst, ich glaube nur an Jesus, der einzige Weg, Ende der Toleranz, ne? Ja. Bitte lauter.
Der Klimaglaube.
Okay. Danke, jawohl. Okay, ich denke, wir alle spüren etwas. Wir spüren, dass Jesus in uns lebt. Wir spüren, dass er wirklich ein Retter ist, der Menschen und Situationen verändert. Und wir spüren, es gibt Widerstände. Ne? Und die Widerstände sind nicht so krass wie damals in Ephesus. Aber von der Idee her sind es, ich nenne es mal, antichristliche Elemente. Ne? So der Wohlstand, der Reichtum, Individualismus, Egoismus, die Toleranz und diese ganzen Dinge. Man kann die nicht mit dem humanistischen Auge, mit dem wir alle geprägt sind, ne, sehen die Dinge ja zum Teil ganz nett aus. Ne? Aber wenn man die Kraft dieser Elemente anschaut, rede mit Leuten, die gleichgültig sind, da kommt ja eine Mauer entgegen. Rede mit Menschen, die als ihre materielle Sicherheit das höchste Ding haben. Da ist eine Mauer da. Das heißt, wir haben heute auch viele Mauern. Und ich nenne das mal so wie der, von der biblischen Begrifflichkeit. Johannes hat gesagt, der Antichrist wird kommen. Es sind jetzt schon viele Antichristen da. Das heißt, das antichristliche Gefüge, Anti im Griechischen, hat zwei Bedeutungen, anstelle von und auch dagegen. Ne? Also eigentlich ist die antichristliche Dynamik, heißt, man hat etwas anstelle von Gott. Gott sagt, ich bin der Höchste. Und das antichristliche Denken platziert irgendetwas anderes, sei es Humanismus, sei es Materialismus, Egoismus, Individualismus und so weiter. Der Glaube an die Verantwortung der Schöpfung auf eine gewisse Art. Das heißt, es gibt Dinge, die wir oben hinstellen anstelle von Christus, antichristliche Einflüsse. Und die Bibel gibt uns ein Bild, das sagt, die antichristlichen Einflüsse sind auch gegen Christus. Na, weil sie anstelle sind, wirken sie auch als Gegenmittel. Und jetzt sehen wir hier in Ephesus, genau einen solchen Platz hat Gott rausgesucht und hat Paulus hingesandt. Und die Ergebnisse sind einfach beeindruckend. Wir schauen jetzt mal, wie das Ganze angefangen hat. Wir lesen dazu die Verse aus Apostelgeschichte 19, wo das meiste passiert. Wir lesen 1 bis 7. Haben wir hier nicht drauf? Ich lese es, oder haben wir es? Ne. Okay, Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Vorher, bevor Paulus jetzt ankam, dritte Missionsreise, war Apollos schon dort. Priska und Aquila waren dort. Das heißt, da waren schon Leute da und haben was bewirkt gehabt. Und jetzt, während Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er stieß dort auf einige Jünger und er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er, auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren im Ganzen ungefähr 12 Männer. Also Paulus, als er hinkam, um für eine gewisse Zeit dort zu bleiben, um zu sehen, dass dort Gemeinde entsteht, Gemeinde wächst, expandiert, hat gecheckt, Fundament. Wie wäre es, wenn Paulus heute reinkommen würde ins Kreuzpunkt? Klassischen Gottesdienst oder modernen Gottesdienst, wir sind hier. Und Paulus würde uns fragen, Leute, wie ist es mit eurem Fundament? Fundament ist gut. Habt ihr den Heiligen Geist erlebt? Was würden wir dann zu Paulus sagen? Ich weiß, dieses Thema ist in Mitteleuropa ein kontroverses Thema gewesen. Es gab die Berliner Erklärung 1907, die gesagt hat, es ist der Geist von unten. Und diese Erklärung hat viel Negatives auf die Christenheit gebracht. Und da gab es zum Glück 1996, 98 die Kassel-Erklärung, wo Pfingstler und Pietisten sich getroffen haben und gegenseitig gesagt haben, wir vergeben uns, Gott vergibe uns auch, dass wir dieses Ding, diese Berliner Erklärung geschrieben haben, dieses destruktive Papier. Und man hat sich vergeben. Man hat gesagt, wir anerkennen gemeinsam, dass der Heilige Geist eine Person ist, die Realität ist. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir akzeptieren auch die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich bin so froh, dass dieser Grabenkampf zu Ende gekommen ist in den 90er Jahren. Wichtig ist, dass wir unser Denken frei machen von Polarisierung und sehen, hey, hier hat Paulus das Fundament gecheckt. Und jetzt ist die Frage, was heißt es, den Heiligen Geist zu kennen? Er hat gefragt, kennt ihr den Heiligen Geist? Ich finde diese Formulierung hier, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wenn er heute reinkommt, sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Was würdet ihr sagen? Ganz wichtig, die Verbindung zu machen zu 1. Korinther 12, Vers 3. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Okay, in dem Moment, wo ein Mensch auf diesem Planeten sagt, Jesus, ich glaube an dich, du bist der Sohn Gottes, du bist für mich gestorben, du hast für meine Schuld bezahlt, du bist gestorben, auferstanden und zum Vater gefahren und du lebst heute, dann ist der Heilige Geist in dieser Person. Sind wir da, haben wir das klar vor Augen, ne? Okay, dieses Fundament ist ganz wichtig, aber interessanterweise bleibt Paulus damit nicht stehen, sondern sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, obwohl die Leute schon an Jesus glauben. Ne? Und dann betet er für sie, legt die Hände auf und dann ist etwas passiert. Sie haben in Sprachen gebetet. Das waren keine Pfingstler. Paulus hat keine Pfingstgemeinde in Ephesus gegründet, sondern Paulus hat eine Jesusgemeinde in Ephesus gegründet. Und die Jesusgemeinde weiß in Ephesus, Paulus hat noch vom Hörensagen erklärt gekriegt, als Jesus ging, hat er gesagt, Leute, bleibt in Jerusalem, rennt nicht einfach los, sondern dort wird etwas mit euch passieren. Es wird, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und wenn der Heilige Geist auf euch kommt, wird Dynamis in euch sein. Dynamis, griechisch für Kraft. Und mit dieser Kraft werdet ihr Zeugen sein. Bleibt in Jerusalem. Und nach 10 Tagen, wir wissen, was passiert ist, kam ein starker Wind, Feuerzungen und sie haben in Sprachen gebetet. Sie haben in Sprachen gepredigt. Ne? Okay, was ich damit sagen will, ist Folgendes. Der neutestamentliche Befund ist nicht das Fundament der Pfingstgemeinden. Der neutestamentliche Befund zeigt, bleibt in Jerusalem, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dann werdet ihr Dynamis haben. Und genau das hat Paulus eigentlich abgecheckt in der Gemeinde in Ephesus. Habt ihr das Fundament mit Dynamis? Denn wenn ihr Zeuge sein wollt in dieser Umwelt, wenn ihr Zeuge sein wollt in einem Umfeld von Gleichgültigkeit, Egoismus, Individualismus, Intoleranz, wenn ihr Zeuge sein wollt in diesem materiellen Leben, Welt von heute, braucht ihr Dynamis? Sind wir da der gleichen Meinung? Wir sind nicht berufen, mit Leuten zu diskutieren. Paulus hat in Korinth gesagt, ich habe euch nichts gewusst, außer Christus, den Gekreuzigten. Und das hat gewirkt in der Kraft und dem Erweis der Kraft des Himmels. Mit Zeichen und Wunder. Das ist die Normalität eigentlich, die uns im Neuen Testament eigentlich vorgegeben ist. Und das ist so wichtig für das Fundament. Und ich denke, auch heute kommt keine Gemeinde dran vorbei zu fragen, was ist unser Fundament? Wollen wir wirklich sehen, dass die Gemeinde sich weiterentwickelt? Wollen wir Dynamis oder sind wir zufrieden mit der Kraft, die wir menschlich eigentlich bewirken können? Dann das Zweite, was beim soliden Fundament getestet wird, sind die, du kannst die nächste Folie bitte bringen, das sind 2 Teste. Ne? Das eine war, Paulus sagt, okay, kennt ihr den Heiligen Geist, habt ihr empfangen, seid ihr vertraut mit Dynamis, ich bete für euch und es ist passiert. Und das Zweite, was er checkt, auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Es gibt im Neuen Testament die Aussage, eine Taufe. Das heißt, es gibt nicht verschiedene Taufen. Ne? Das heißt, die Taufe ist, wenn ein Mensch sagt, ich habe verstanden, dass Jesus für mich gekreuzigt ist. Ein einmaliges Opfer, Hebräerbrief, vollkommenes Opfer, voll ausreichend. Er hat alles für mich getan. Und ich glaube an dieses Opfer. Und weil ich an dieses Opfer glaube, bin ich vor Gott gerecht, bin ich heilig. Ist jemand von euch heilig? Wer ist heilig? Wir sind heilig, weil wir erkannt haben, dass das Opfer, das Jesus gebracht hat, er hat gerecht gelebt, er hat ohne Sünde gelebt, er hat dem Teufel widerstanden, er hat den Versuchungen widerstanden, er war vollkommen heilig. Und seine Heiligkeit ist deine und meine Heiligkeit. Und die Taufe heißt, ich anerkenne, dass er alles getan hat und ich habe viel falsch gemacht. Das kann ich über mein Leben auch sagen. Aber meine Schuld ist hinuntergeworfen in die Tiefe des Meeres. Und er hat einen Tausch mit mir gemacht. Und Paulus wollte sicher sein, dass wir nicht mehr auf eigene Werke uns verlassen. Ja Gott, ich war ja auch ein bisschen gut. Ich habe auch noch was dazu beigetragen. Paulus sagt, forget it. Na, mit dem Fundament wird man das selbstgerecht und können die Gnade nicht empfangen. So, in anderen Worten, Paulus hat gecheckt, habt ihr verstanden, das vollkommene Opfer? Habt ihr auch verstanden, dass es euch auch was kostet? Jesus hat sein Kreuz getragen, die ganze Schuld der Welt. Und Jesus sagt, übrigens, ich gehe zum Vater, zum Himmel, in die Ewigkeit. Wenn du mitkommen willst, nimm dein Kreuz auf dich. Und das bedeutet Taufe, wir sind hineingetauft in den Tod von Jesus. Das heißt, wir tragen unser Kreuz und das Kreuz ist nicht irgendeine Last von Problemen und Sorgen, sondern das Kreuz ist Todesurteil. Das heißt, wenn ich sage, ich bin getauft in Jesus, dann lebe ich nicht mehr für mich. Dann lebe ich nicht mehr für meinen Egoismus, für meinen Individualismus, für meinen Materialismus, für meine Götzen. Dann lebe ich nicht mehr für mein eigenes Wohlergehen, Wohlempfinden. Getauft zu sein heißt, ich bin mir selber gestorben. Und mit dem Tod, ich bin in den Tod von Jesus hineingetauft. Und gleichzeitig, wenn ich vom Wasser rauskomme, damit ich gleichgestaltet werde seinem Auferstehungsleben. Und das ist die Taufe als Fundament einer gesunden neutestamentlichen Gemeinde. Hineingetauft in den Tod Jesus, ich bin mir selber gestorben. Ich lebe nicht mehr ich, Galater, aber er lebt in mir. Und weil er in mir lebt, habe ich Freude, Mut, Hoffnung und habe ein Lebensziel, ihn bekannt zu machen. Und das ist das Fundament, das er gecheckt hat. Und als dann dieses Fundament gut gelegt war, waren das, die Menschen wurden mit Heiligen Geist erfüllt. Es waren im Ganzen 12 Männer. 12 Leute in einer Stadt mit 250.000, 300.000 Menschen. 12 Männer. Und danach sehen wir den nächsten Sonntag dann, wie durch diese kleine Gruppe wirklich Tausende, 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 zigtausende Menschen gerettet wurden und viele Gemeinden gegründet wurden. 12 Männer. Das ist ein bisschen mehr als 12. Okay? Und ich denke, wenn wir immer mehr am Fundament, Jesus am Fundament arbeiten lassen und uns eins machen, sagen, Jesus, wir haben eine Bestimmung. Kreuzpunkt existiert, dass Jesus bekannt gemacht wird, dass Menschen mit ihm verbunden werden. Wir können es nicht mit unserer Kraft, brauchen wir gar nicht probieren, aber wir wollen mit Dynamis gehen. Dann werden wir es erleben. Okay, jetzt kommen wir zum Abschluss langsam. Wir können noch die Folie sehen über nicht die Wichtigkeit des Fundamentes, sondern das Fundament der Gemeinde, unsere Identität. Die Folie noch zeigen kannst. Okay. Wir gehen wieder 10 Jahre später. Brief des Paulus, er sagt, wisst ihr noch, was da eigentlich los war? Epheser 2, 5 bis 10. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Es ist unbegreiflich, dass Gott sich eine solche Stadt rausgesucht hat. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Für viele war klar, mit diesem chaotischen Leben war ich tot. Für viele Humanisten heute ist es, ich bin ja nicht tot, ich habe Freude im Leben und geht mir eigentlich ganz gut. Aber Paulus sagt, ihr wart tot. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus hat er uns vom Tod auferweckt, lebendig gemacht. Zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir in Christus sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Welch ein fantastisches Privileg, Leute. Das heißt, Denk mal kurz nach. Gott hat Werke für dich vorbereitet. Und du musst jetzt nicht frommer werden, geistlicher werden, sondern unsere Aufgabe, unser Privileg ist es, Gott, ich unterordne mich dir. Jesus, ich suche dein Angesicht. Zeig mir die Werke, die vorbereitet sind. Und ich bin ganz sicher, für jeden, der von Jesus erkauft wurde mit seinem Blut, hat Jesus Werke vorbereitet. Sagt, komm, ich will dir was geben von meinem Reich. Das sind Menschen, die hungrig sind. Geh zu ihnen, auch wenn sie sich nicht gleich bekehren. Ich habe dir Ressourcen gegeben, dass du Liebe geben kannst, dass du Aufmerksamkeit geben kannst, dass du ermutigen kannst. In unserer Nachbarschaft, ein alleinstehender Mann, ist gerade gesundheitlich nicht gut dran. Und zwei unserer Nachbarn, die bringen ihm einfach Essen. Das sind keine Christen, die bringen ihm Essen, die versorgen ihn. Ich bin beeindruckt davon. Und ich glaube, dass Gott für uns auch Werke vorbereitet hat, Menschen in Not zu helfen, Menschen zu ermutigen oder auch zu Leuten, die gleichgültig sind, einfach am richtigen Moment die richtige Botschaft zu haben. Leute, lasst uns Gott bitten, zeig uns die Werke, die vorbereitet sind. Wir müssen keine neuen Werke erfinden. Und dann sie mit Mut und Freude und Demut tun. Wer sind wir? Ich finde es so toll, wie Gott uns sieht. Ne? Wer von euch glaubt, dass Jesus auferweckt wurde? Und ich finde es krass, wie Paulus das beschreibt. Mit im Griechischen ist es immer die Synpräfix. Das heißt, es zusammen mit Christus hat er uns zum Tod auferweckt. Du bist lebendig. Du bist auferweckt und du bist versetzt in himmlische Erde. Ihr sitzt auf Stühlen und ich habe keinen gesehen, der immer wieder mal guckt, ob der Stuhl noch solide ist. Wir vertrauen den Stühlen hier für die 2 Stunden, wo wir hier sind. Ne? Himmel und Erde werden vergehen. Dein Stuhl wird eines Tages vergehen. Aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Und Gottes Wort sagt, du bist jetzt schon versetzt mit Christus in himmlische Erde. Und zum Abschluss kann ich noch Folgendes sagen. Das ist ein Paket für das solide Fundament, dass wir verstehen, wie Gott uns sieht. Er sieht uns lebendig, auferweckt. Er hat uns seinen Geist gegeben, dass wir lebendig sind. Und er sagt, du bist mit Christus versetzt in himmlische Erde. Du kannst in seinem Namen um Dinge bitten. Bitte für deine Nachbarn, die ihn noch nicht kennen. Bitte für Knoten in deinem Leben, wo du blockiert bist. Bitte um Gnade, dass du ihn besser kennenlernst. Du bist mit ihm versetzt und auf dieser Position hast du das Recht, die Autorität, Gott um Dinge zu bitten, damit sein Name bekannt gemacht wird. Solides Fundament, das war in Kürze, auch wenn es nicht so ganz kurz war, aber das waren in Kürze wesentliche Gedanken über das Fundament einer gesunden, soliden, neutestamentlichen Jesusgemeinde, nicht irgendeine besondere Gemeinde, das ist die Normalität des neuen Bundes. Und ich denke, das wollen wir am Kreuzpunkt auch ernst nehmen. Was machen wir jetzt mit diesen ganzen Dingen? Ja, kann man noch eine Folie zeigen? Ich glaube, ich habe versucht, das mal zu gucken, na, was haben wir zu tun? Das ist mal für jeden persönlich, na, checke mal dein Fundament und dann lass uns einen Schritt weiter gehen. Redet miteinander, redet als Ehepaare, Familien, Freunde, redet in Kleingruppen, redet über das Fundament, das ihr schon habt und redet auch darüber, wo vielleicht das Fundament noch ein bisschen gestärkt werden muss. Und wir haben heute von der neuen Identität gelebt, mit auferweckt, lebendig gemacht, versetzt, füttert euren Geist damit. Ich merke, heute sind so viele Dinge, wo man fasziniert sein kann davon. Und ich muss mich immer wieder frisch fokussieren. Ich füttere meinen Geist mit den Worten des Lebens, mit den Zusagen Gottes, mit den Beschlüssen des Himmels, um stark zu werden im Geist für diese Zeit, in der wir leben. Teil vom Fundament. Amen. Ich möchte jetzt für uns alle beten, dass wir gemeinsam als Kreuzpunkt, und das gilt für den Leib Christi, dass wir diese Wahrheiten des Fundamentes immer besser verstehen, dass wir miteinander darüber reden und einander helfen, hey, lasst uns das Fundament stärker machen. Und dann sehen, dass in dem Maße, wie das Fundament gestärkt wird, das Haus wächst. Das ist die Zukunft, die Gott für uns hat, weil Jesus einen ganz hohen Preis bezahlt hat. Lasst uns beten. Jesus, wir erheben dich, du Anfänger und du Vollender unseres Glaubens. Wir erheben dich, denn du hast gesagt, der, der in uns das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das gilt für jeden von uns persönlich. Und das ist auch eine Zusage für uns als Grützpunkt, als Gemeinde. Und ich bete für uns alle, Herr Jesus, dass wir das immer besser verstehen, wie wir das Fundament stärker machen. Das Fundament bist du als Person letztendlich, wenn wir mehr auf dich bauen. Ich bitte auf unsere Beziehungen, dass du uns immer mehr hilfst, einander stark zu machen, einander zu ermutigen, dass wir uns nicht richten und anklagen, sondern dass wir ermutigen, stärken, freisetzen, sodass deine Herrlichkeit immer mehr in diese Region hineingetragen wird. Und als Grützpunkt vor 101 Jahren gegründet wurde, war das deine Idee. Wir preisen dich als den Gott der Treue und wir haben auch die Zuversicht, dass du auch in den nächsten Jahrzehnten und solange diese Erde noch besteht, treu bleiben wirst, Herr Jesus, hier im Grützpunkt in deinem Leib hier. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich finde es so gut, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, das Abendmahl zu nehmen. Das Abendmahl ist das Zeichen des Bundes. Und alles, was wir bisher gesagt haben, es ist Teil von dem Bund, dass Jesus gesagt hat, Leute, ich baue mein Haus. Und das, was ich baue, wird nicht gestoppt werden. Was Menschen bauen, das wird gestoppt werden. Turmbau zu Babel wurde gestoppt. Aber ich baue etwas, was sich ausbreiten wird bis zu der letzten Volksgruppe auf diesem Planeten. Das ist mit dem Bund von Jesus versiegelt. Und wir nehmen jetzt das Abendmahl mit dem Bewusstsein, dass er einen Bund mit uns gemacht hat, der gilt für dich persönlich, für alle Bereiche deines Lebens. Dass Jesus sagt, ich bin dein Retter, ich bin dein Herr. Lass mich regieren in allen Bereichen deines Lebens. Und mein Reich, meine Herrschaft wird dein Leben immer mehr durchdringen. Das ist eine wunderbare Zusage. Und ich lese jetzt kurz die Einsetzungsworte und danach wird uns Barbara kurz erklären, wie wir dann das Abendmahl nehmen. Die Einsetzungsworte, wie Paulus es uns beigebracht hat. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, als er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet. Er brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wenn wir heute Brot und Blut nehmen, dann tun wir das zum Gedächtnis und wir verkündigen den Tod von Jesus. Der Tod von Jesus war nicht seine Niederlage. Der Tod von Jesus ist unsere Rettung. War unsere Rettung. Ist unsere Rettung, wird unsere Rettung sein. Es ist vollbracht. Der Preis ist bezahlt. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben Zugang zum Thron des Vaters. In diesem Sinne wollen wir jetzt Brot und Wein nehmen. Aber ich bete noch kurz. Ne? Hier war auch dieser Abschnitt mit prüft euch. Ne? Und oft wird es so ganz arg verkrampft. Ne? Prüfen heißt, Gott, gibt es etwas, was dir nicht gefällt in meinem Leben? Dann geben wir das ab, dass wir würdig zum Thron nehmen. Und es ist keine Verdammnis. Es gibt keine Sünde, keine Schuld, die so schlimm wäre, dass sie nicht durch das Blut von Jesus ausgelöscht werden könnte. Das Prüfen heißt aber auch, habe ich wirklich verstanden, was er für mich getan hat? Und dann mit dieser dankbaren Haltung für die Größe seines unverdienten Opfers sagen, danke Jesus. Ich bete jetzt kurz. Jesus, danke, dass der Preis bezahlt ist. Und wir verkündigen heute deinen Tod. Deinen Tod ist der Sieg, dein Tod ist der Sieg. Wir machen uns eins mit deinem Tod. Wir hätten diesen Tod verdient. Aber das Gericht wurde an dir vollzogen. Wir sind frei. Und wir machen ganz bewusst diesen Tausch heute, Jesus. Die Strafe liegt auf dir, damit wir Frieden haben. Und wenn es Dinge gibt, die dir nicht gefallen an uns, Jesus, vergib sie uns. Lass uns kurz hier innehalten. Und wir glauben, Jesus, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und bist du gerecht und vergibst uns all unsere Schuld. Wir glauben an die Kraft deines Blutes, die uns reinmacht und die uns frei macht von der Macht und der Last der Sünde. Und in diesem Sinne kommen wir heute an deinen Tisch als würdige, heilige, gerecht gesprochene durch dein Blut, durch dein Opfer. Und wir wollen das feiern. Und ich bete jetzt, Herr Jesus, wenn wir das Brot essen, den Wein trinken, dass wir die Kraft deiner Liebe, deiner Gegenwart ganz persönlich, jeder von uns erfährt. Ich bete, dass eure Ketten abfallen, dass blinde Augen aufgehen, dass Widerstände gebrochen werden, dass körperliche Heilung geschieht. Du bist der Retter. Wir wollen deine rettende Kraft immer mehr erleben. Amen.